Die Säure hat alles gefressen. Fleisch, Knochen, Haare und Zähne.
Zur Auflösung der letzten Folge. Die Geschichte über das Täterpaar ist wahr. Aufgrund der besonderen Umstände in diesem Fall haben wir uns entschieden, die wahren Identitäten der beteiligten Personen nicht offenzulegen.
Dr. Zagota?
Bird, haben Sie etwas für mich?
In der Tat. Doktor, mögen Sie Zaubertricks?
Das kommt darauf an. Ich gebe zu, dass Sie mich durchaus in Ihren Bann ziehen können, solange Ihre Funktionsweise nicht völlig offensichtlich ist. Warum fragen Sie?
Also, ich mag Verschwendetricks. Meistens Illusionen. Natürlich ist es immer die Frage, was verschwindet. Ein Ball, ein ganzes Gebäude oder nur ein Mensch.
Oh, Bird, das haben Sie doch jetzt nicht gefragt, nur um mir einen gewöhnlichen Vermisstenfall anzudrehen. Das tatsächliche Verschwinden eines Menschen, weil er zum Beispiel entführt wurde, ist doch eine völlig andere Angelegenheit, als einfach nur die Illusion zu erzeugen, ein Mensch sei verschwunden.
Und was, wenn ich Ihnen sage, dass in diesem Fall irgendwie beides der Fall ist? Oder man es zumindest so aussehen lassen hat. Die Wahrheit ist natürlich deutlich übler. So wie beinahe immer.
Na schön, Bird. Ich beiße an. Verraten Sie mir, ob die verschwundene Person je wieder aufgetaucht ist.
Doktor, wo bliebe denn da die Spannung?
Also gut, dann schaue ich mir das mal genauer an. Seid gegrüßt, Nachtschwärmer. Könnt ihr wieder einmal nicht schlafen, dann ist es gut, dass ihr hier seid. Einmal mehr möchte ich euch ein brutales und nervenzerreißendes Verbrechen präsentieren. Also, ob es nun der Stress des Alltags oder eure eigenen Taten sind, die euch wachhalten. Um all das soll es jetzt nicht gehen. Lehnt euch zurück und lasst euch einen gehörigen Schauer über den Rücken jagen. Teil 1. Die reiche Rentnerin. Unser heutiger Fall spielt im Allgäu, genau genommen in dem kleinen Ort Wangen, im Jahr 1987. Hier lebt Caroline K. im ersten Stock eines Wohnhauses. Mit ihren 74 Jahren schaut sie auf ein ereignisreiches Leben zurück. Geboren im Jahr 1913 in Christina, in der damaligen UdSSR, erblickt Caroline das Licht der Welt nur Monate bevor im entfernten Sarajevo der Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau ermordet werden. Was folgt, sind zwei Weltkriege, die Europa verwüsten und eine veränderte Welt zurücklassen. Caroline durchlebt all dies weitgehend unbeschadet, sehnt sich jedoch nach einem Lebensabend in Ruhe und Frieden. Dieser sollte ihr auch möglich sein, hatte ihre Mutter jedoch nach ihrem Tod ein kleines Vermögen hinterlassen, von dem Caroline sich ein bequemes bürgerliches Leben finanzieren kann. Selbst einen Mercedes samt Chauffeur kann sie sich leisten. Das Alter macht sich in ihren Knochen zunehmend bemerkbar, und so kann sie gemütlich auch weiter entfernte Ziele erreichen, ohne ihren Körper zu sehr zu beanspruchen. Auch auf ihre alten Jahre kommt Caroline noch viel herum. Obwohl sie alleinstehend ist, bedeutet das keinesfalls, dass sie den ganzen Tag in ihrer Wohnung zubringt. Freunde wie das Ehepaar W. und ihre Freundin Birgit S. leisten ihr Gesellschaft. Nachmittag um Nachmittag vergeht mit viel Gelächter und Weißwein. Ihr bester Freund und Wegbegleiter ist jedoch ihr Chauffeur Erik S. Obwohl sie sich nur 5 Jahre kennen, pflegen sie ein vertrautes Verhältnis und Erik, der selbst kein eigenes Auto besitzt, darf den Mercedes benutzen, wann immer er ihn braucht und seine Chefin ihn nicht benötigt. Auch mit Erik verbringt die alte Frau eine Menge Zeit. Geld, Gesundheit, gute Freunde. Alles deutet darauf hin, dass Caroline ein vorzüglicher Lebensabend voller Aktivität, Sorglosigkeit und Lachen bevorsteht. Eine Zukunft, von der viele Menschen gerade heutzutage nur träumen können. Doch dann kommt alles anders. Teil 2: Das Verschwinden. Am 18. Januar 1988 betritt Erik S. die Polizeiwache von Wangen. Dort meldet er seine Chefin Caroline K. als vermisst. Das letzte Lebenszeichen der alten Frau liegt mehrere Wochen zurück. Am 11. Dezember des vorangegangenen Jahres habe Erik S. Caroline zum Bahnhof von Lindau am Bodensee gefahren. Dort habe sie angeblich um 17 Uhr einen Zug nach Bremen bestiegen, wo sie Freunde besuchen wollte. Seitdem habe Erik nichts von ihr gehört. Kein Anruf, kein Brief. So lange ohne Nachricht wegzubleiben, sehe ihr ganz und gar nicht ähnlich. Caroline K. ist verschwunden. Eine Suchaktion wird gestartet. Caroline K., 74 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und ca. 80 Kilogramm schwer. Die Figur vollschlank, große Brüste, dicker Bauch, dafür aber vergleichsweise dünne Arme und Beine. Ihre Gesichtszüge seien slawisch, die Haare dicht und mittelbraun, trägt sie in einem Knoten. Doch vergebens. Niemand scheint die alte Frau gesehen zu haben, und die Polizei tappt im Dunkeln. In der 85. Ausgabe des Deutschen Ärzteblatts vom 14. April 1988 steht bezüglich Carolines Reise nach Bremen schließlich: Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sie dort nicht angekommen sein dürfte. Im selben Artikel wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Für die Ermittlungen stellt die Kriminalpolizei Ravensburg 2 Fragen in den Mittelpunkt. Erstens: Wurde Frau K. seit Anfang Dezember 1987 von einem Arzt ambulant oder stationär behandelt? Zweitens: Wurde eine Frau, auf die die Personenbeschreibung zutreffen könnte, als unbekannte, hilflose Person behandelt? Die Polizei geht von einem Unfall aus. Kann es sein, dass sich Caroline in Bremen in einem Anflug von Verwirrung verlaufen hat? Hatte sie möglicherweise einen Unfall, der ihr Gedächtnis oder ihre Fähigkeit, sich mitzuteilen, beeinträchtigt haben könnte? Oder ist es vielmehr so, wie es die Polizei in ihrer eingangs erwähnten Mutmaßung darstellt? Ist Caroline nie in Bremen angekommen? Die Ermittlungen konzentrieren sich wieder mehr auf das nähere Umfeld der alten Frau. Die Polizei konzentriert sich auf ein scheinbar unwichtiges, doch möglicherweise entscheidendes Detail. Erik hat Caroline laut seiner Aussage zwar zum Bahnhof gefahren, hat aber nicht gesehen, wie sie tatsächlich eingestiegen ist. Hat sie möglicherweise Wangen nie verlassen? Die Polizei nimmt ihre Wohnung unter die Lupe. Was sie findet, verstärkt die Sorge um die alte Frau nur noch. Ihre Zimmerpflanzen sind vertrocknet. In ihrer Waschmaschine befindet sich nasse Wäsche, der Geruch mehrere Monate anhaftet. Alles deutet darauf hin, dass diese Wohnung nicht für einen Gelegenheitsbesuch bei Freunden, sondern in Eile, wenn nicht gar Angst, verlassen wurde. Obendrein finden die Ermittler einen braunen, verkrusteten Fleck, der an Blut erinnert. Spätere Laboruntersuchungen bestätigen, dass es sich um menschliches Blut handelt, das bereits seit mehreren Monaten dort klebt. Noch viel interessanter und wegweisender war jedoch eine andere Spur, die nichts mit einer Verschmutzung zu tun hat. Im Gegenteil. Es gibt einen Raum, der verglichen mit dem verwahrlosten Rest der Wohnung überraschend sauber ist. Das Badezimmer. Insbesondere die Badewanne strahlt vor Sauberkeit. Doch nur auf den ersten Blick. Die Ermittler finden Spuren von Salzsäure an den inneren Wänden der Wanne. Weitere Untersuchungen förderten zutage, dass die Säure kein Hinweis auf eine energische Reinigung selbiger ist. Jemand hat literweise Salzsäure verwendet, um die Wanne zu füllen. Solch eine Arbeit macht man nicht einfach nebenbei. Salzsäure ist sehr gefährlich für organische Materie. Spezielle Gummihandschuhe sind nötig, um mit ihr arbeiten zu können. Bei der hohen Menge, die ihr verwendet wurde, entstehen außerdem schädliche Dämpfe, die einen Mundschutz unverzichtbar machen. Was auch immer in dieser Wanne geschehen ist, muss lange und genau geplant worden sein. Die Abflussrohre der Wanne werden abgebaut und untersucht. Sie sind sauber. Ungewöhnlich sauber. Die Abflussrohre der Wanne werden abgebaut und untersucht. Sie sind sauber. Ungewöhnlich sauber. Teil 3. Der Verschwindetrick. Es gibt Schlussfolgerungen, die man nicht ziehen möchte. Schlussfolgerungen, deren Implikationen so übel sind, so bösartig und ekelerregend, dass sich das Gehirn schlichtweg dagegen wehrt. Und doch müssen sich gerade Ermittler der Polizei wieder und wieder mit solchen Ergebnissen auseinandersetzen. Fügt man die bisherigen Teile des Falls zusammen, ergibt sich ein abstoßendes, doch leider sehr naheliegendes Bild. Ein Bad aus Salzsäure ist in der Lage, einen menschlichen Körper ohne jede verbleibende Spur aufzulösen. Der Prozess kann zwischen 70 und 90 Stunden dauern. Jemand hat Caroline K. in ihrer Wohnung überwältigt und in ihrer eigenen Wanne in Salzsäure aufgelöst, um sämtliche Spuren von ihr zu beseitigen. Nur wer und warum? Der Verdacht fällt sofort auf Erik S., ihren Chauffeur. Seine Aussage wird erneut geprüft. Die Freunde, die Caroline angeblich in Bremen besuchen wollte, leben dort gar nicht mehr. Und andere Freunde, die sie ebenfalls in dieser Stadt kannte, haben zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen Monaten Besuch von ihr erwartet. Erik revidiert seine Aussage. Er habe Caroline zum Bahnhof gefahren, hatte aber nur vermutet, dass ihr Ziel Bremen war. Laut seiner Aussage könnte sie also sonst wohin gefahren sein. Ein weiteres Detail verhärtet den Verdacht. In einem Verhör gibt Erik zu, dass er im vergangenen Jahr, etwa bis Dezember, mit schweren finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Zurzeit habe er aber wieder mehr Geld, da eine Reihe großer Erfolge beim Glücksspiel in einem Casino in Baden-Baden feiern konnte. Die Ermittler überprüfen das Casino, doch niemand erinnert sich an einen so glücklichen Gewinner, auf den die Beschreibung von Erik S. passt. Er ist somit eindeutig einer Lüge überführt und schließlich gezwungen zuzugeben, dass sein Glück am Roulette-Tisch eine reine Erfindung war. Die nicht unwesentliche Menge Geld in seinem Besitz ist dagegen sehr real. Daraufhin sagt Erik aus, dass er das Geld von seiner Chefin Caroline erhalten hat. Wie eingangs erwähnt, hatte er im Vorjahr finanzielle Schwierigkeiten und war verschuldet. Deshalb und weil sie auch jenseits ihres Arbeitsverhältnisses gute Freunde waren, habe Caroline Erik zwei Schecks ausgestellt. Durch sie sei er an das Geld gekommen. Erneut wird Eriks Aussage überprüft. Die Schecks werden zurückverfolgt und die Unterschriften genau unter die Lupe genommen. Zur Überraschung und Enttäuschung der Ermittler sind sie echt. Caroline hat diese Schecks unterschrieben. Doch hat sie es unter Zwang getan. In diesem Fall hätte sie die Auszahlung später verhindern können. Erik war Angestellter, Freund und der engste Vertraute von Caroline. Nun, wo es für das Geld eine Erklärung gibt, könnte es sein, dass seine löchrige Geschichte um die Fahrt zum Bahnhof doch der Wahrheit entspricht. Ist Caroline K. am Ende unter falschen Angaben in eine andere Stadt gereist? Ohne all ihr Geld? Wieso? Und was hat es dann mit der gründlich von allen Spuren beseitigten Badewanne auf sich? Denn eine Sache in diesem Fall ist noch undurchsichtiger als der mögliche Tathergang, wenn es denn eine Tat gibt. Erik S., so verdächtig er durch seine Nähe zu der Verschwundenen und seine Falschaussagen auch wirken mag, hat kein Motiv. Wenn er auf ihr Geld aus ist, ergibt es keinen Sinn, seine Arbeitgeberin zu ermorden. Sie versteckt ihr Geld schließlich nicht in ihrem Tresor oder unter der Matratze. Es liegt auf der Bank. Im Fall ihres Todes würde es an ihre Familienmitglieder oder die Angehörigen gehen, die sie in ihrem Testament begünstigt. Eines ist sicher. Erik S. wird in Carolines Testament nicht erwähnt. Und das ist ihm auch bewusst. Gerade als die Ermittler sich in einer Sackgasse sehen, kommt Bewegung in den Fall. Und das aus einer Richtung, die wohl niemand mehr für möglich gehalten hatte. Caroline K. selbst meldet sich zu Wort. So scheint es zumindest, als zuerst das Ehepaar W., dann Birgit S. Postkarten erhalten, geschrieben und unterzeichnet von der verschwundenen Caroline. Doch es wird noch verrückter. Während die Postkarte des Ehepaares W. noch aus Bremen versendet wurde, trägt die von Birgit S. einen Poststempel von den Kanaren. Auch andere Bewohner des Hauses erhalten plötzlich Briefe aus verschiedenen Teilen der Welt. Alle unterschrieben von Caroline K. und alle mit Bezug auf diverse bemerkenswerte Details, von denen nur Caroline K. oder ein enger Vertrauter überhaupt Kenntnis haben könnte. Sollte die 74 Jahre alte Frau, die extra einen Chauffeur angeheuert hatte, um längere Laufwege zu vermeiden, nun doch spontan auf eine Weltreise gegangen sein, ohne jemandem etwas davon zu erzählen? Die Polizei untersucht die Unterschriften, gleicht sie mit verifizierten Originalen ab. Keine von ihnen ist echt. Doch wer kann sie gefälscht haben? Erik S. sitzt seit seiner Falschaussage in Untersuchungshaft. Auch die Möglichkeit, dass die Postkarten von jemandem aus dem Wohnhaus kommen, der eine längere Reise unternimmt, kann ausgeschlossen werden. Niemand aus der unmittelbaren Nachbarschaft ist verreist, niemand kürzlich ausgezogen. Schließlich gelang es jedoch einem der Ermittler, auch dieses Mysterium aufzuklären. Er macht sich auf die Suche nach einigen Mitinsassen von Erik, die das Gefängnis inzwischen verlassen haben. Von den 6 Männern, die mit Erik gesessen haben, bevor sie freigelassen wurden, gelingt es ihm, 4 aufzuspüren. In der Tat lebte einer von ihnen in Bremen, ein anderer machte Urlaub auf den Kanaren. Beide wurden verhört und gaben schließlich zu, die Postkarten versandt zu haben. Erik hatte sie mit den notwendigen Adressen und Details versorgt, um die Inhalte der Karten glaubhaft erscheinen zu lassen. Zu mehreren Falschaussagen gesellt sich nun also auch noch ein direkter Versuch, die Polizei zu verwirren und auf eine falsche Fährte zu locken. Die Schlinge um Erik S. Hals zieht sich immer weiter zu. Dennoch streitet er ab, seine Mitinsassen instrumentalisiert zu haben. Stattdessen behauptet er, Opfer eines Komplotts gegen ihn zu sein. Er gibt zu Protokoll, gehört zu haben, wie die betreffenden Ex-Häftlinge gemeinsam einen Raub geplant haben. Sobald sie bemerkten, dass er sie belauscht hatte und von ihrem Plan wusste, sollen sie beschlossen haben, ihn anzuschwärzen und so für immer mundtot zu machen. Diese Lüge ist jedoch eine zu viel. Diesmal glaubt ihm die Polizei nicht, und in Anbetracht der schwerwiegenden Beweislast kommen die Ermittler endlich zu einem Schluss. Erik S. ist der Mörder von Caroline K. Der Mord, von dem Erik nicht direkt profitieren konnte, ist wahrscheinlich spontan passiert. Der Mörder sollte sich nie endgültig erklären. Wahrscheinlich sind Erik und Caroline in einen Streit geraten. Es steht zu vermuten, dass es dabei wohl um Geld ging. Carolines Geld. Im Verlauf des Streits müssen sich die Emotionen so aufgeheizt haben, dass Erik handgreiflich wurde. In seiner unbändigen Wut schlug er sie bewusstlos. Darüber, ob er sie zu diesem Zeitpunkt wirklich töten wollte, kann man nur mutmaßen. Als ihm bewusst wurde, was er getan hatte, legte er seine Arbeitgeberin in ihre Badewanne. Zwischen dem Verschwinden der Frau und Eriks Auftauchen bei der Polizei war etwa ein Monat vergangen. Genug Zeit, sich den Plan mit der Salzsäure auszudenken, diskret das nötige Material zu besorgen und ihn schließlich in die Tat umzusetzen. Damit ist das Rätsel der verschwundenen Frau gelöst. Die Säure hat alles gefressen. Fleisch, Knochen, Haare und Zähne, sagt Staatsanwalt Gerd S. So konnte Caroline K. komplett vom Angesicht der Welt verschwinden. Wäre Erik nicht so nachlässig bei seiner Geschichte mit dem Besuch in Bremen gewesen und hätte er nicht diese kurzsichtige Täuschungsaktion mit seinen Mithäftlingen versucht, hätte er leicht davonkommen können. Laut Gerd S. war es beinahe ein perfektes Verbrechen, aber eben nur beinahe. Erik S. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Tja, es ist schon seltsam, Bird. Irgendetwas scheinen die Täter immer zu übersehen.
Ja, eine schier unglaubliche Geschichte. Die Frage ist nur, ist sie wahr?
Sie ist beinahe zu perfekt, zu klischeehaft.
Geschichten, die das Leben schreibt. Life imitates art, imitates life.
Zu schade, dass der Täter nie preisgegeben hat, warum er es getan hat.
Geldprobleme, schätze ich. Der Mann hatte immerhin 3 Kinder.
Geld, Geld, Geld. Ein faszinierender Grund, finden Sie nicht? Eigentlich ist es doch eine ziemlich abstrakte Erfindung. Und doch eine, für die tagtäglich Köpfe rollen. Ist das unmenschlich?
Ich würde sogar sagen, es ist sehr menschlich, Doktor. Er hat aus Angst gehandelt.
Ja. Oder aus Liebe für seine Familie. Wir werden es nie erfahren. Na schön, das wäre alles, Bird. Ziehen wir uns für die Nacht zurück.
Gute Nacht, Doktor.
Und ihr da draußen, seid ihr schon eingeschlafen? Wenn nicht, kann ich es euch wohl kaum verübeln. Aber was glaubt ihr? Erik, Caroline, hat es sie wirklich gegeben? Ich werde mir die Sache noch einmal genauer ansehen und den Fall am kommenden Montag auflösen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast und aktiviert die Glocke. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht, respektive eine gute Zeit. Herzlichst, Dr. Eugen Zaguta.